Moses. Das erste Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist einer von zwei kleineren IASB-Entwürfen. Der erste zum Thema Definition von wesentlich. Und ich erteile Herrn Obst das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Barkow. Schönen Tag, meine Damen und Herren. Exposure Draft vom IASB veröffentlicht hinsichtlich der Definition von wesentlich. Wir haben nicht Wesentlichkeit oder Wesentlichkeitsgrundsatz, sondern wirklich von dem Wort wesentlich. Worum geht es? Grundsätzlich darum, dass der IASB eine Angleichung vorschlägt der Definitionen, die es in IAS 1 und IAS 8 gibt. Da gibt es kleinere Abweichungen, beziehungsweise auch, wenn hier dem zugestimmt wird, auch dann eine notwendige Angleichung mit dem Rahmenkonzept, beziehungsweise auch in Konsequenz mit dem jüngst veröffentlichten Practice Statement zur Anwendung von Wesentlichkeit. Warum schlägt der IASB das Ganze vor? In der Sitzungsanlage habe ich Ihnen kurz das mal aufbereitet, dass er letztendlich in verschiedenen Teilprojekten der Disclosure Initiative über das Thema Wesentlichkeit diskutiert hatte. Der Fachausschuss das Thema ja auch hinlänglich diskutiert hat. Da hat der IASB letztendlich immer wieder die Frage sich gestellt, muss er oder sollte er die Definition anpassen, insbesondere auch die Frage could oder would, diese kleinen Nuancen, hat das wirklich einen Unterschied oder hätte das keinen Unterschied? Ich glaube, hier kann man eigentlich resümierend sagen, dass der IASB aus der ganzen Diskussion auch nicht wesentlich schlauer geworden ist, weil es vor allen Dingen auch hinsichtlich der Übersetzung der beiden Wörter auch schon wieder Probleme ging. Also man konnte konkret auch nicht sagen, dass zum Beispiel would eine niedrige oder eine höhere Schwelle bedeuten würde, weil es da auch Rückmeldungen gab von anderen Konstituenten, gerade aus dem asiatischen Bereich, die das eigentlich ganz umgedreht immer argumentiert haben, als das, was man vielleicht im kontinentaleuropäischen Bereich übersetzt hätte in den Unterschiedlichkeiten zwischen could und would. Grundsätzlich hat der IASB sich jetzt auch dazu durchgerungen zu sagen, also in Konsequenz sollen keine substanziellen Änderungen an der Definition vorgenommen werden. Er hat aber letztendlich, oder stellt es auch in der Basis for Conclusions klar, dass er die begrifflichen Anpassungen, die er vornimmt, eigentlich nur Klarstellung sein sollen. Es soll kein neuer Guidance sein, also steht ausdrücklich so drin, ist kein New Guidance. In dem Sinne kann man eigentlich zusammenfassend sagen, in der Substanz nichts Neues, aber doch in der Definition Anpassung vorgenommen, insbesondere habe ich nochmal hervorgehoben auch, also dass jetzt eben zum Beispiel das Reason oder Could Reasonably Expected eingeführt wird, der Begriff, den es aber auch schon so in der Abfassung in dem Practice Statement vorhanden ist. Was der ISB auch einführt, ist eben dieses Verschleierungshinweis, also dass letztendlich Informationen wesentlich sind und nicht verschleiert werden dürfen. Wenn sie verschleiert werden, dann man sie so nicht mehr wahrnimmt, dann würde das auch schon widersprechen. Ist interessant in dem Sinne, weil hier von EFRAG-Seiten vorgeschlagen wird, dass man diese zusätzlichen Hinweise in der Definition eigentlich unterlassen sollte oder könnte, weil das eigentlich eher Grundsätze der Kommunikation sind, aber für die Abgrenzung von was wesentlich und was nicht wesentlich ist, eigentlich nichts wirklich Notwendiges erscheint in der Definition. Grundsätzlich jetzt für die Folgediskussion hatte ich Ihnen eine Diskussionsgrundlage aufbereitet, wo aus meiner Sicht ich mal die Beurteilung der Vorschläge vorgenommen habe, also in einem ersten Schritt, beziehungsweise Ihnen dann auch in Ergänzung die Kurzzusammenfassung der EFRAG-Sichtweise aus dem vorläufigen Draft Comment Letter angefügt habe. Deshalb wäre jetzt von meiner Seite einfach vorzuschlagen, die einzelnen Fragen zu diskutieren, vor dem Hintergrund, dass Sie meine Sichtweise da schon stehen sehen, wie ich es beurteilen würde, beziehungsweise auch die von EFRAG. Und wäre natürlich jetzt an Sie die Frage gerichtet, ob Sie bei den Fragen ähnliche Sichtweisen haben oder ob Sie grundsätzlich eine andere Sichtweise haben oder ergänzend noch Anmerkungen hätten, die für eine Stellungnahme an den IASB mit hinzuzufügen wären. Also in dem Sinne wäre jetzt die Frage an Sie gerichtet, hätten Sie da noch vorher Fragen, bevor wir jetzt die einzelnen Fragen durchgehen zu dem Projekt allgemein? Gut, dann wie gesagt, die erste Frage, die der IASB stellt, ist, also stimmen Sie dem zu mit der Definition dass, wie sie so klarstellend im Exposure Draft vorgestellt wird, welche Änderungen würden sie unterstützen, welche nicht. Und die zweite Frage, die Frage 1b, ist natürlich dann in dem Sinne interessant, würde es unterschiedliche Auslegungen in der Übersetzung oder in der Deutung der Begrifflichkeiten für uns sicher geben, wäre interessant zu fragen. Grundsätzlich erstmal in die Runde gestellt, meine Frage, haben Sie jetzt hier Anmerkungen oder konkrete Hinweise, was wir an dem ISB zurückspiegeln sollten?
Also ich finde den Punkt von Ihnen valide, den hatten Sie da ja auch schon aufgeführt, warum muss das Wortgleich zweimal aufgelistet werden, sowohl im IRS 1 als auch im IRS 8. Ja. Weil sobald einer der beiden angepackt wird, ist wieder die Frage, kann man den anderen gleichzeitig auch ändern oder dann lebt man damit, dass es Unterschiede gibt. Also das ist aber der Punkt, den Sie ohnehin schon hatten, den würde ich unterstützen.
Vielleicht auch noch zur Ergänzung, EFRAG sieht das ähnlich, hat dann aber hier den Vorschlag, dann damit zu warten, vor dem Hintergrund, wir hatten ja Principle of Disclosure und General Disclosure Standard, das heißt, wo der ISB ja sowieso mal die Absicht geäußert hat, dass er so eine Art Generalstandard entwickeln möchte, wo er die Grundprinzipien für die Kommunikation von Abschlussinformationen sozusagen hinterlegen sollte. Allerdings hatten wir auch schon mal diskutiert, dass da vielleicht noch sehr viel Wasser den Rhein hinunterfließen kann, bevor da so ein General Disclosure Standard etabliert wird. Also in dem Sinne, man kann das eigentlich auch unterstützen, was EFRAG hier vorschlägt, so eine, auch so eine Art, also wenn es dann mal fertig ist, so ein General Disclosure Standard, dann auf jeden Fall nur an einem Ort, ist dann eben auch die Frage, bis dahin ist meines Erachtens noch sehr viel Zeit.
Ich denke nur, dass EFRAG aufpassen muss, dass man sich nicht selbst entwertet, weil man zugegriffenermaßen ja sagt, bei der Beantwortung auf Frage 1b, dass dieses Thema Obscuring eigentlich etwas ist, was mit der Offenlegung, mit der Präsentation zu tun hat und nicht zwingend mit der Definition von wesentlich. Wenn ich die Wesentlichkeit beschreibe, dann beschreibe ich ja nicht nur Wesentlichkeit im Hinblick auf die Vermittlung von Abschlussinformationen, sondern auch wesentlich im Hinblick auf Ansatz, Bewertung etc. pp., also den gesamten Rechnungslegungsprozess betreffend. Und deswegen denke ich, würde ich eigentlich eher nicht warten damit, bis der Disclosure-Standard fertig ist, weil man es dann ja nur vor dem Fokus Disclosure sieht, sondern ich würde es als Pervasive Principle jetzt ändern und dann aber eben, wie Frau Hoffmann sagt, an einer Stelle ändern. Also das wäre mein Petitum. Dann halte ich es für sinnvoller nachher, wenn der Disclosure-Standard dann irgendwann kommt, dass der dann Bezug nimmt auf dieses allgemeine Prinzip.
Ich hatte das aber so verstanden, dass man es jetzt in IS 1 und 8 angleicht, und zwar wortgleich, weil schon in beiden etwas zur Wesentlichkeit steht.
Genau.
Okay.
Also ich denke, es ist halt überflüssig, weil redundant. Also warum brauche ich es tatsächlich in zwei Standards übereinstimmend? Ich meine, nimm dir eine andere Analogie. Wenn du in IFRS 9 hineinguckst, in den Definitionsteil, steht da hinten auch drin, die Begriffe Finanzinstrument, Eigenkapitalinstrument werden in IAS 32 definiert, Punkt.
Ja.
Ich fange jetzt nicht an, den ganzen Sermon nochmal runterzuleiern. Nicht? Und genau das könnte ich hier natürlich auch machen. Fertig, genau.
Ja. Das übersehe ich jetzt nicht. Also ich würde dem auch zustimmen, solange das nicht in einem unterschiedlichen Zusammenhang, so ganz wortgleich, man hat es ja nicht einfach nur reinkopiert. Ich habe gerade nur mal geguckt, also scheint zumindest many existing potential investors bei den Definitions. Steht das auch irgendwo bei? Finde ich jetzt zum Beispiel nicht bei dem IS 8. Also ich will damit nur sagen, es ist genauso, okay. Also die sind 1:1 wortwörtlich gleich. Ja. Dann. Es wäre höchstens ein Thema, wenn ich jetzt sage, in IS 8 spielt das eine Rolle bei der Frage, ist es ein Fehler oder so, und würde dann auf bestimmte Aspekte nochmal hinweisen. Also da jetzt wirklich dann nochmal sagen, so, das ist die allgemeine Definition Materialität, aber wenn das 1:1 wortgleich ist. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt auch, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Hilfe für den Leser, dass er dann nicht in den 1, das ist jetzt ein blödes Argument, aber ich finde auch das Argument zu sagen, wenn ich das eine ändere, dann muss ich das andere anpassen. Ich meine, wir sind heute ja nicht mehr
bei den Steintafeln, wo ich dann, das mache ich mal eben Robert die Katz, dann wird das Robert die Katz geändert, ja, das ist jetzt kein, ich bin da vollkommen leidenschaftslos, wenn da alle sagen, wir machen das, dann können wir das gerne machen.
Ich hatte es auch extra nur als redaktionelle Frage.
Ja,
also das ist technisch, ist das überhaupt kein jetzt, aber dann würde ich vielleicht trotzdem jetzt mal die Frage in den Raum stellen, weil EFAG stellt ja hier eine Zusatzfrage. Und zwar, EFAG schlägt ja vor, dass man diese Begriffe Obscuring, Misstating und Omitting von der Definition ausschließen sollte. Weil das eigentlich für die Frage, was wesentlich ist, nicht relevant ist, weil die Definition ja abspielt darauf, eine Information ist dann wesentlich, wenn sie Entscheidungsrelevanz begründet. So, und da fragt EFRAG, ist das dann, oder da sagt es zumindest EFRAG vorläufig, da braucht es diese Begrifflichkeiten Verschleiern oder Falschdarstellung oder Unterlassung von Angaben, braucht es gar nicht. Und da stellt eben EFRAG jetzt die Zusatzfrage, ob man das unterstützt, beziehungsweise ob wir sozusagen für unsere Jurisdiktion da irgendwelche Probleme oder rechtlicher Art sehen würden oder sehen könnten, wenn man eben diese Begriffe aus der Definition herausnimmt. Ich persönlich muss sagen, also ich kann das verstehen, was EFRAG da als Sichtweise hat, aber ich wüsste jetzt nicht, warum es dann oder was jetzt eben die Bauchschmerzen verursacht, wenn man die Begriffe drin lässt.
Aber eine Zielsetzung war doch auch klarzustellen, dass ich auch durch die Angabe von immateriellen Informationen, wenn ich jetzt mit immateriellen Informationen überlade, dadurch das Bild verzerren kann. Auch das war ja eine Zielsetzung, auch wenn man die Basis for Conclusions liest. Und da frage ich mich, ob ich, wenn ich mich nur darauf konzentriere, zu definieren, was materiell ist, also nur auf die Information bezogen, ob ich die Zielsetzung dann noch erreiche.
Also das ist richtig. Das hat ja auch der ISB deshalb auch ergänzt, dieses Obscuring. Nur für mich ist das auch schon wieder, das ist eigentlich schon das Problem, was der ISB hat mit diesen ganzen Teilprojekten, weil er hat ja schon in IS-1 schon mal angepasst in 2014, wo er eben genau das klargestellt hat, dass man eben im Kontext der Verständlichkeiten, das ist ja das, was EFRAG, glaube ich, meint, dass man hier sagt, also Verschleierung der Informationen, man kann zwar die wesentlichen Informationen kommunizieren, aber man kann sie dann in dem so verschleiern, dass man eigentlich dann gar nicht mehr die wesentlichen Informationen identifiziert. Und dann das eher in dem Kontext von Verständlichkeit der Abschlussinformationen sieht und nicht notwendigerweise als im Grundsatz der Wesentlichkeit, weil eigentlich steht das jetzt in dem IS-1, der 2014 angepasst wurde, schon so drin, dass man eben aufpassen muss, dass man eben diese wesentlichen Informationen nicht dadurch verschleiert, wenn man eben zu viel Immaterial mit beigibt. Also war so eine Ergänzung, die man damals in 2014 schon vorgenommen hat. Aber ich glaube, hier durch die Definition wird es nochmal, ich sag mal so, betonter mit dem Nicht-Verschleiern.
Ja, also die Diskussion hat sich in der Tat entzündet an dem Aspekt nicht Auslassung oder Verfälschung, sondern Verschleierung durch Overload, durch sozusagen Überlagern. Und in gewisser Weise war dann das Ergebnis, und deswegen zögerte ich eben ein bisschen, muss man vorsichtig sagen, ich denke, eine Möglichkeit war zu durchdenken, also die Frage war, ist das Thema Obscuring wirklich gleichbedeutend mit Verfälschung oder Auslassung? Ist es nicht gerade der Materiality-Kontext, der nochmal verdeutlicht, dass Obscuring vielleicht eine andere Qualität hat als eine schlichte Falschdarstellung? Und dann war ein, ich will jetzt nicht sagen pragmatischer, aber sagen wir mal, der Ausfluss dieser Diskussion war, brauchen wir das in dem Kontext überhaupt? Wenn das nähere Durchdenken der Frage, ob im Materiality-Kontext Obscuring wirklich wichtig ist, eine andere Qualität hat als vielleicht im Sinne einer Diskussion von Darstellungsqualität oder Qualität der Darstellung. Also das war schon eine materielle Diskussion, die da auch geführt wurde. Ja.
Ich stelle mir nur die Frage, wenn man den Satz mal liest ohne den Einschub, dann würde es heißen, Information is material if it could reasonably be expected to influence decisions dann würde ich sagen, das ist doch genau das. Es sollte doch eigentlich, es geht darum, dass ich alle Informationen aufnehmen muss, die geeignet ist, entscheidungsbeeinflussend zu sein. Ich brauche eigentlich diese qualifizierenden Attribute bei der Definition von Wesentlichkeit nicht, denke ich. Ich brauche sie dann in der Tat eigentlich eher bei der Frage der Darstellung und Offenlegung. Ich stelle mir auch die Frage, an dich gerichtet, Guido, ob es womöglich ein Problem bei der Prüfung geben könnte, wenn es zum Thema Obscuring kommt. Denn Omission und Misstatement ist, glaube ich, eindeutig. Also wenn ich es falsch darstelle oder wenn ich es ganz weglasse, das ist digital, das kann ich prüfen. Aber gibt es ein Prüfungskonzept für Verschleierung?
Ich würde selbst bei den anderen sagen, das ist auch nicht digital. Weil Misstating, da gibt es auch eine schöne Range, da gibt es nicht nur 0 oder 1. Und Omitting ist vielleicht eher, also klar, Obscuring ist schwieriger, weil natürlich jeder, vielleicht auch im Moment, das ist eine Herausforderung für die Prüfer, der man sich überstellen muss, gesagt hat, solange es drin steht, ist okay. Und wenn da drumherum alles mögliche Immaterielle drin steht, dann interessiert uns das nicht. Solange das alles nicht falsch ist, was da drin ist, schon schwieriger. Ich habe ein bisschen vielleicht eine andere Meinung dazu, ob man das einfach alles weglassen kann. Weil du hast gerade eben mal vielleicht auch nur zur Vereinfachung gesagt, wenn es relevant oder beeinflussend sein kann, dann muss es drin sein. Das ist so ein bisschen diese Ja oder Nein. Aber darum geht es ja nicht. Hier geht es Obscuring und Misstating. Und ich glaube, das hilft schon, das nochmal hier darzustellen und zu sagen, also das sind die Dinge, auf die man achten muss, weil Omitting, Obscuring, Misstating, das beeinflusst die Entscheidung, wenn ich so etwas damit mache und nicht nur, ist es drin oder ist es nicht drin, weil das wäre eine 1-0-Entscheidung. Und daher, mir hilft das, wenn man das hier auch aufführt.
Aber ich glaube, dann dreht sich die Diskussion wieder ein bisschen. Denn man hat ja vorher den Satz so stehen gehabt, dass man gesagt hat, die Auslassung oder Verfälschung von Sachverhalten ist wesentlich, wenn. Jetzt wird eine Aussage getroffen darüber, wann Information wesentlich ist. Und die Frage ist, funktioniert das dann mit der Auslassung, Verfälschung oder Verschleierung noch in gleicher Weise? Oder ist das dann nicht eigentlich eher ein Gütekriterium?
Ja. Muss ich vielleicht nochmal ganz einfach die Fragestellung vor Augen führen. Also ich habe drei Fälle. Nehmen wir mal an, die richtige Zahl ist 10. Und aus irgendwelchen Gründen wird, oder ist 1000. Die richtige Zahl ist 1000. Und aus irgendwelchen Gründen wird 10 genannt. Warum auch immer. Kann man sich vorstellen, dass sowas materiell entscheidungsrelevant ist? Ja, kann man sich vorstellen. Dasselbe bei der Auslassung. Die richtige Zahl ist 1000. Ich habe sie gar nicht genannt. Ich lasse den Leser umklären, was es zu dem Sachverhalt überhaupt gibt. Er kann auch nicht mal beurteilen, ob es material ist oder nicht material. Objektiv kann man möglicherweise feststellen, mit der Information über 1000 hätte der Leser anders entschieden. So, jetzt der dritte Fall, Obscuring. Ich nenne die Zahl 1000 korrekt und dann nenne ich noch 100 andere Zahlen, die für sich gesehen auch alle korrekt sind, aber vielleicht keine stringente Relevanz haben. Kann ich dann auch sagen, das ist jetzt materially incorrect? Wenn alles, was ich einzeln berichtet habe, vollständig und richtig ist, ist alles nur ein bisschen zu viel für einen armen Analysten oder einen Anleger oder was auch immer. Ich glaube, dass das so ein bisschen die Diskussion war, wo man am Ende gezögert hat, zu sagen, ich kopiere 1:1 diesen ja an sich positiv diskutierten Grundsatz des Obscuring. Jeder weiß praktisch, dass es eine Strategie gibt, durch einen Information Overload einen Leser zu verwirren und in die Irre zu führen. Das war mal informell akzeptiert. Das weiß jeder, hat es vielleicht auch schon selber gemacht. Keine Ahnung. Die Frage ist, kann man diese Überlegung, so richtig sie ist, 1:1 in den Materiality-Kontext übertragen? Und da hat man am Ende, glaube ich, gezögert. Das war der, nur nochmal zur...
Das ist, glaube ich, genau der Punkt, den wir eben hatten. Ich kann es übertragen, wenn ich sage, was beeinflusst meine Entscheidung? Ist das Obscuring? Mhm. Da würde ich sagen, yo, dann passt es wieder. Also und deswegen, vielleicht hätte man sogar vorher dann so, wenn man der Meinung ist, das hilft, Obscuring und Mitting und so weiter, hätte man vielleicht die alte Reihenfolge lassen sollen, Obscuring noch mit dazu und sagen, also diese drei Dinge, die beeinflussen am Ende, wenn ich Informationen weg. Also die beeinflussen dann die. Aber
ich glaube, man muss hier tatsächlich eine Entscheidung treffen, ob man das Gütekriterium an die Information hängen will oder an das Tun oder Unterlassen von irgendetwas.
Was du eben gesagt hast, ganz gut mit dem Gütekriterium. Natürlich muss die Information an sich auch, also wenn ich immaterial information omitte, dann würde ich sagen, ja, wie interessiert das? Also es geht natürlich schon um die Information, aber die Frage ist jetzt, was kann denn die Entscheidung beeinflussen? Das ist nicht nur das Omitting, also mache ich es oder mache ich es nicht, sondern das ist auch das Obscuring und oder das Misstatement. Und deswegen hilft mir das, als wie auch immer, was mache ich mit der materiellen Information, was die Entscheidung eines Investors beeinflussen könnte. Und da ich hatte eigentlich jetzt mit dem, so wie es hier steht, kein Problem.
Ergibt es sonst Sinn, das Ganze eventuell in zwei Sätze aufzuteilen? Und einmal eine Aussage über die Güte von wesentlichen Informationen zu treffen und dann sich dazu zu äußern, wann diese Güte gegebenenfalls beeinträchtigt oder verletzt wird, nämlich durch dieses Handeln, statt das in einer Definition zu verwurschteln. Wird es dann vielleicht klarer?
Ich finde es klarer. Mir kam der Gedanke auch schon, das in zwei Sätze aufzuspalten.
Also ich denke insbesondere an andere Gütekriterien, die wir haben, wie Verständlichkeit, Verlässlichkeit, Vergleichbarkeit. Ja. Also wenn man das in diesen Kontext so einbettet, dann würden wir einen Satz spendieren praktisch zur Materialität und würden dort Omitting, Misstating, Obscuring rausnehmen und würden sagen, wann ist Information wesentlich, dann wenn sie Entscheidungen beeinflussen kann. Und dass diese Entscheidungsfindung eben aber dadurch beeinflusst werden kann, wenn diese anderen drei Sachverhalte auftreten. Genau.
Kurze Zwischenfrage, weil das ist jetzt sozusagen nicht nur im Kontext von Disclosure an sich, sondern ich sag mal, auch in dem Practice-Thema hat man ja auch noch ein paar Beispiele aufgeführt, wo man gesagt hat, also hinsichtlich Recognition Measurement zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel Aktivierung von Vermögenswerten, die sozusagen einen geringen Wert haben, ne, dass man dann eigentlich auch das Wesentlichkeitsgrundsatz so auslegen kann, dass ich hier eine Aktivierung unterlassen kann, sondern sofort abschreiben kann. Würde das sozusagen jetzt mit dem neuen Vorschlag so auf zwei Sätze aufteilen, würde das beeinflussen irgendwo aus Ihrer Sicht das Ganze? Also, weil ich fand das in dem Practice-Thema relativ hilfreich, dass man von ISB-Seiten relativ klar gesagt hat, also man muss jetzt nicht eins zu eins den Standard wirklich für gewisse Sachverhalte anwenden, wenn sie eben unter die Wesentlichkeitsgrenze fallen. Und das Beispiel eben gerade da bei geringwertigen Wirtschaftsgütern, die man eben sozusagen jetzt nicht aktivieren muss, sondern gleich abschreiben kann, im vollen Umfang. Dabei jetzt nochmal eine Frage, würden Sie sagen, dass es dann trotzdem noch passt?
Ich denke schon. Also ich sehe das als eine Art Zwei-Stufen-System. Das erste ist im Grunde genommen ein absolutes Kriterium. Ist eine Information geeignet, Entscheidungen zu beeinflussen? Und ich würde sagen, es gibt eine widerlegbare Vermutung, dass wenn ich über geringwertige Positionen rede, sie ex definitione nicht entscheidungsbeeinflussend sind. Ob ich sie dann noch beeinflusse, weglasse, falsch darstelle oder so, das spielt alles keine Rolle, weil wir nur über kleine Beträge reden.
Ja, vor allem, da wird ja dann hier auch, also jetzt wenn man IS 8 beispielsweise in Paragraph 8, 6 geht es ja weiter, Materiality depends on the nature or magnitude of information or both. Also das sagt es ja genau, das ist ja wohl auch auf die Quantität und nicht nur die Qualität.
Okay, dann würde ich jetzt trotzdem noch kurz überschwenken zu der anderen, also nicht Obscuring, Obscuring ist ja sozusagen das eine neue Wort, was aufgenommen wurde, die andere Begrifflichkeit ist ja reasonably be expected. Jetzt an meine Frage, würden Sie jetzt hier Probleme sehen in der neuen Wortwahl? Oder würden Sie sagen, das haben wir schon immer so gelesen? Also ich habe schon Probleme, das reasonably zu übersetzen. Also da bin ich mal gespannt, wenn das so kommen sollte, wie der Übersetzer das, also begründbare Annahme. Also ich tue mir da immer noch schwer, da eine deutsche Übersetzung zu finden. Auch wenn man natürlich ungefähr weiß, was das reasonably bedeutet.
Aber wenn man es als begründet übersetzt oder man umschreibt es halt. Also could reasonably expected to ist eigentlich das Gleiche, was mit would zum Ausdruck gebracht werden sollte. nämlich nicht nur ein theoretisches, es ist möglich, sondern es ist auch zu erwarten, dass etwas passiert.
Ja, erwarten würde ich dann schon nicht mehr. Also würde dann schon, das wäre für mich schon wieder eine andere. Wenn ich sage eine Erwartung, dann hätte ich schon wieder eine Erwartung.
Ist aber, steht ja drin. Be expected to. Also es ist nicht so, durch das Reasonably kommt eine Qualifizierung rein, dass man sagt, es ist nicht nur theoretisch möglich, sondern es ist auch zu erwarten, dass das passiert. Es ist eine begründete Vermutung, dass das passieren wird.
Ich habe jetzt den Standard nicht, aber haben wir nicht vielleicht sogar exakt dasselbe Wording bei so Sensitivitätssachen bei IR 36, auch im IFRS 7, wo man sagt, du musst Angaben machen, weil sich Veränderung des Diskontierungszinssatzes, aber das muss schon reasonably expected to be. Also dass ich auch da hingehe und sage, was sind denn Veränderungen, die ich jetzt auch gerade in dem Zusammenhang erwarten kann. Also ich hätte jetzt überhaupt kein Problem damit. Okay. Das ist, glaube ich, relativ klar, was ich sehe es genauso. Das soll das Ganze ein bisschen einschränken und nicht so, wenn uns mal der Himmel auf den Kopf fällt, was passiert denn dann? Ja?
Gut, dann würde ich eigentlich auch sagen, dann hätten Sie für die Frage 1b dann eigentlich, würde man sagen, dann auch jetzt, dass wir da keine Probleme sehen in der Übersetzung der Begrifflichkeiten, der neuen Begrifflichkeiten. Also für 1a habe ich jetzt aufgenommen, dass grundsätzlich so ein Zweisatz-Approach sinnvoll wäre. Also der erste Satz, ne, Wesentlichkeit ist eben, wenn es Entscheidungen beeinflusst, und der zweite Satz wäre eben, die drei Gütekriterien da noch mit einzubringen. Bei 1b wäre jetzt die Frage, würden Sie ja sagen, sehen wir kein Problem damit. Okay. Dann, ich glaube, die Frage 2 ist dann auch relativ einfach zu beantworten. Also hier sagt der ISB, fragt nur, also unsere Strategie wäre dann letztendlich die zwei Dokumente, also Conceptual Framework, das überarbeitete, beziehungsweise das Practice Statement dann auch dementsprechend anzupassen. Würden Sie dann, glaube ich, auch sagen, ne? Den einzigen Hinweis, den ich vielleicht geben würde, ist, der vielleicht in dem Dokument hier noch nicht aufgebracht ist, sollte sich jetzt wirklich herausstellen, dass die Mehrheit doch Probleme hat mit diesem reasonably expected, weil dann müsste man aufpassen, weil dann müsste man trotzdem meines Erachtens das, auch das Materiality Statement anpassen, weil da schon die Begrifflichkeiten verwendet werden. Also in dem Materiality Statement, ich habe es mal extra nochmal nachgelesen, da werden schon in den Erläuterungen genau diese Satzformulierung verwendet. Wenn es sich in dem Exposure Draft herausstellen sollte, können wir doch nicht so verwenden. Die Begrifflichkeiten müsste man eigentlich dann auch nochmal überprüfen, ob man überhaupt das Practice Statement so formulieren kann, wenn sich dann herausstellt, dass man eben einen gewissen Begriff nicht so wählt. Aber wir gehen mal davon aus, dass das Ganze so durchgeht, weil es ja auch jetzt keine große Änderung darstellt, beziehungsweise im Gegenteil, der ISB betont ja auch fast an jeder Stelle in dem Dokument, dass es eben keine praktischen Auswirkungen aus seiner Sicht ergeben wird. Deshalb jetzt auch noch die abschließende Frage an Sie. Gibt es noch andere Dinge, die Sie adressieren sollten? Also die Frage 3, do you have any other comments about the proposals in the exposure draft?
Ich hätte vielleicht noch den einen Punkt, den Sie jetzt übersprungen haben, in Textziffer 7, wo EFRAG sich zu den Negierungen äußert, immaterial, not material. Wir haben das, glaube ich, schon ein paar Mal auch an anderen Begrifflichkeiten gehabt. Significant und insignificant oder insignificant und not significant, ja. Also man sagt also, diese beiden Begriffe sind nicht komplementär zueinander, sondern immaterial ist etwas anderes als not material. Sollte es zwar nicht sein, ist es aber.
Können Sie ein Beispiel, konkretes Beispiel geben?
Vor einiger Zeit waren das nicht sogar die Japaner oder Neuseeländer, die genau gesagt haben, wie versteht man diese Begriffe, und da kamen ganz andere Sachen.
Ja, genau. Das waren diese Unsicherheitsmaße, die da mal erhoben wurden, wo man gesagt hat, okay, welche Trittswahrscheinlichkeit legt ihr dem zugrunde?
Über den gesamten Standard gibt es unendlich viele.
Genau. Also wenn man jetzt hier nimmt, immaterial, würde es heißen unwesentlich. Und unwesentlich ist in dem Textverständnis der IFRS etwas anderes als nicht wesentlich. Nicht wesentlich ist eine höhere Wahrscheinlichkeitsschwelle als unwesentlich. Es gibt das Gleiche mit insignificant und not significant. Also wenn Sie mal significant influence nehmen, wäre 20%. Insignificant influence ist aber mit Sicherheit weniger als 20, und zwar deutlich weniger als 20. Da würden Sie eigentlich sagen, das ist kaum spürbar, infinitesimal klein. Also gibt es offensichtlich noch etwas dazwischen, zwischen insignificant und significant. Es muss irgendetwas auf diesem Kontinuum geben. Und das wird mit not significant beschrieben. Und genau das Gleiche gibt es bei immaterial auch. Also hier sind einfach die Negationsformen nicht komplementär.
Wahrscheinlich jeder so sehen. Also ich würde auch sagen, immaterial ist sehr viel weniger als not material. Not material wäre für mich genau ein Punkt weniger als material. Das ist not material. Aber das ist dann nicht immaterial. Material ist viel weniger. Also.
Aber welche Probleme habe ich jetzt? Oder welche Probleme, oder gibt es da Probleme aus diesen unterschiedlichen Bedeutungen zwischen not material und immaterial?
Ja, zum Beispiel dann, wenn Sie die ganzen Definitionen und Beschreibungen im Grunde genommen auf immaterial beziehen. Also wenn Sie sagen, Information muss nicht berichtet werden, wenn sie immaterial ist. Oder wenn sie not material ist. Wäre ein Unterschied.
Aber macht das der ISB? Meines Erachtens macht der ISB, passt er da auf, dass er eben genau sagt, also dass es eben not material sein soll. Also
es wird ja hier gesagt, in IS-1 und in Practice Statement 2 klargestellt wird. Also es gibt mit Sicherheit einen Hinweis, einen Aufgriffspunkt an der Stelle.
Also ich konnte bei EFRAG jetzt dann nichts konkret ein Beispiel nachlesen, wo er sagt, also hier ist das unklar in den IFRS. Oder hier wird das sozusagen das... Weil mir ist auch nicht ganz bekannt oder bewusst, ob jetzt EFRAG darauf hinaus möchte, einfach nur eine Klarstellung, dass diese Begriffe nicht synonym zu verwenden sind, beziehungsweise ob es hier auch schon so eine Art Klarstellung braucht, dass in gewissen Standards sozusagen die Begriffe falsch verwendet werden.
Das sieht es an in Textziffer 16 im Draft Comment Letter von EFRAG. Wenn er die Quellen angeführt, also Paragraph 29 und 30a von IS-1 und Paragraph 8 und 48 im Practice Statement, wo von Immaterial gesprochen wird, und Paragraph 31 und 121 von IS-1 und 34 und 83 vom Practice Statement, wo von Not Material gesprochen wird. Und die Frage ist, wird Not Material und Immaterial gleich verstanden oder wird es unterschiedlich verstanden? Das ist der Punkt, den die hier einfach stressen. Und das halte ich für absolut valide. Oder? Ja. Und wie gesagt, man könnte damit mit significant und insignificant gleich weitermachen. Also das gibt so ein paar Wortpaare, wo das offensichtlich nicht komplementär ist.
Okay. Dann die Frage 3. Weitere Anmerkungen zu dem Entwurf? Naja, ich meine, der Grund, warum das jetzt auch ein Entwurf ist, der ISB hat das ja Ganze ja doch schon etwas länger diskutiert und gerade vor dem Hintergrund, dass ja auch die amerikanischen Kollegen da versucht haben, eine neue Definition für Wesentlichkeit zu definieren, beziehungsweise die Definition sozusagen abzugeben an die Gerichtsbarkeit, sozusagen an die Gerichte, an die Rechtsprechung. Und da hat der ISB gesagt, also auch wenn das Ganze jetzt keine, aber ich glaube, das wäre sozusagen nochmal ein Schlusspunkt unter der ganzen Debatte, sollten wir unsere Definition anpassen, ja oder nein? Ich glaube, mit so einer redaktionellen Anpassung würde das Ganze, glaube ich...
Ich ziehe meinen Antrag wieder zurück.
Gut, also ich glaube, ich vernehme jetzt keine weiteren Anmerkungen zu der Frage 3 und würde sagen, hätte eigentlich jetzt genügend Input bekommen, um die Stellungnahme vorzubereiten zur Vorlage für die nächste Sitzung.
Dann können wir den Punkt auch schon abschließen.